Willkommen zu einem neuen Podcast der Luxamed GmbH. Mein Name ist Patrick Walicek und in dieser Woche, in dieser Episode, habe ich für Sie den dritten Teil des Interviews mit dem Orthopäden Dr. Voracek zu dem Thema Mikrostromgespräche. Wie auch in den beiden vorangegangenen Episoden bzw. Teilen erklärt Dr. Voracek aus seiner Sicht als Arzt und Orthopäde die Vorgehensweise und die Wirkung der Mikrostromtherapie und beschreibt dies sehr eindrucksvoll mit Beispielen aus seiner Praxis, wie er sie ja seit nahezu oder auch über schon 20 Jahre mit der Mikrostromtherapie erlebt hat und wie sich auch die Mikrostromtherapie für ihn in den letzten 20 Jahren weiterentwickelt hat und was natürlich auch die Zukunftsperspektiven dieser Therapieform im Bereich der Schmerztherapie sind. Also wieder eine sehr, sehr spannende Folge. Wenn Sie die Episode oder unseren Podcast erst jetzt eingeschaltet haben, dann schauen Sie mal ein wenig im Stream zurück. Dort finden Sie noch andere Interviews mit anderen Interviewpartnern, aber natürlich auch Teil 1 und Teil 2 unserer Podcast-Folge Mikrostromgespräche mit dem Arzt Dr. Voracek. Damit wünsche ich Ihnen jetzt erst einmal viel Erfolg und viel Spaß mit dieser Episode und wir hören uns dann zum Schluss noch einmal.
Bei der Hüfte gehe ich von vorne, von der Leiste nach hinten, wenn ich direkt in das Gelenk an die Kapsel gehen will. Wenn ich an den Knochen gehen will, kann ich zum Beispiel von der Innenseite des Oberschenkels rauf zum Trochanter bzw. am Beckenrand gehen, also lateralseitig. Und dann weiß ich, da komme ich wieder ganz woanders hin. Und das ist natürlich eine Form der Sichtweise. Es gibt natürlich auch die Sichtweise einer Systemanlage, wo ich nach einem gewissen systemischen Vorgehen vorgehe, wo es ein Muster gibt, wo man in den Extremitäten anlegt, das an der Wirbelsäule anlegt und so weiter. Die funktioniert auch, haben einige Kollegen, wenden das so an. Ich habe mir diese angewöhnt, weil ich mit dieser sehr, sehr schnell zu meinem Ergebnis, zu dem lokalen Ergebnis kommen. Dann kommt es natürlich noch, man kann natürlich noch jedes Gelenk oder jeden anatomischen Körperteil kann man noch integrieren zum Gehirn. Das ist ja das Nächste, dass man da erstmal neben der Lymphdrainage, die wir da natürlich immer anlegen, zusätzlich eine Anlage zum Gehirn nehmen können. Wir wissen, dass der Strom ins Gehirn reinkommt, das wissen wir. Dazu gibt es einige Untersuchungen und wir können aufgrund einer gewissen Modulation des Gehirns stimulieren, sein Körperteil, sagen wir mal, noch von der neurophysikalischen Seite noch zu beeinflussen.
Ja, gibt's tolle Untersuchungen aus den USA zu, das stimmt. Das ist spannend. Und ja, genau, das wäre jetzt auch noch eine Anschlussfrage gewesen, weil du hast jetzt wenn wir beim Knie oder bei der Schulter sind, du hast immer mit zwei Kanälen, sprich vier Elektroden das beschrieben, aber wir haben ja noch zwei weitere Kanäle und vier weitere Elektroden und da eben dann die Lymphe gegebenenfalls oder vielleicht auch das immer mal dieses Bild Primär-Sekundär-Verletzung, weil ich meine, das Kniegelenk kann durchaus schmerzhaft ja sein, aber es können ja durchaus das ISG, LWS oder
die Hüfte entsprechen. Aber das ist dann die anatomische Untersuchung, die das darstellt, ob man weiß, dass man dann feststellt, mein Gott, ich habe kein Hüftgelenk, sondern ich habe ein ISG oder ich habe die Wirbelsäule und mehr oder weniger stellt sich im Kniegelenk dar. Aber das ist dann natürlich ein medizinischer Fehler, wenn man das dann begeht und sagt, ja, dem Patient tut das Knie weh, aber er hat das Hüftgelenk, ist das die Ursache. Und das ist natürlich, das kann das Gerät natürlich nicht erlösen, dieses Problem. Ja. Da muss natürlich der Untersuchende oder der Behandelnde, der Arzt oder auch Physiotherapeut sich den Patienten adäquat anschauen und ihn so untersuchen und nicht ihn so mal à la Röntgenbild oder mal so durch die Hose anschauen, sondern man muss halt den Patienten auch mal in die Hand nehmen und man muss ihn halt untersuchen.
Ja. Ja, ich hatte das, also ich hatte, weil da habe ich jetzt gerade so ein Gespräch im Kopf, ich hatte da ein Gespräch mit einem Arzt aus Norddeutschland, da ging es auch um dieses Thema und ich sage, im Endeffekt, sage ich immer, hat das Gerät beinhaltet Fluch und Segen gleichermaßen, denn und das ist jetzt meine Meinung, du darfst mir da gerne widersprechen, wenn ich da was Falsches sage. Ich sage immer, eigentlich ist es gar kein Schmerztherapiegerät. Aber dass der Schmerz weniger wird, ist eigentlich eine Nebenwirkung. Wenn man es mal klassisch aus dem Sicht, auch der Definition der WHO, was Schmerztherapie ist, im Stufenschema, ist es eigentlich eine Nebenwirkung, was wir produzieren. Oder wie würdest du das sehen?
Na ja, klar. Ich meine, man weiß ja, dass Schmerz aufgrund einer pH-Änderung im Gewebe entsteht. Das heißt, die Ursache ist im Gewebe, die ist nicht an der Leitung, sondern die ist im Gewebe. Und das heißt, wenn ich den pH-Wert des Gewebes beeinflusse, beeinflusse ich sekundär den Schmerz. Das heißt, wenn das Gewebe sich im physiologischen Zustand von der metabolischen Seite her befindet, dann verursacht es auch keinen Schmerz. Und das ist ganz einfach, diese Studien, die wurden ja auch in Heidelberg gemacht, wo man nachweisen konnte, dass wie weit der pH-Wert im Endeffekt die Schmerzempfindung auslöst. Und natürlich ein übersäuerter Mensch, ein saurer Mensch, ist natürlich viel schmerzempfindlicher wie ein Mensch, der gerade aus Hawaii nach Hause kommt und
nach acht
Wochen Urlaub und regeneriert.
Genau.
Ja. Und also wir im Endeffekt Schmerz, sogenannte klassische Schmerztherapie, ich habe da ein bisschen Probleme damit, weil das ist mehr oder weniger eine pharmakologische Therapie und mit der wird seltenst die Ursache bekämpft.
Ja, und seltenst, soweit ich das beurteilen darf, auch die Nachhaltigkeit zufriedenstellend für den Patienten hergestellt. Das ist so das, was ich erfahre durch die Gespräche und den Nachrichten und so weiter. Ja,
ja, ja klar, das ist schmerzfrei, solange das Medikament hilft, aber wenn du die Ursache nicht wegbekommst oder behandelst, dann kommt es wieder.
Ja. Und ich glaube halt, dass Mikroschwimm durchaus ein wichtiger, wenn nicht gar essentieller Schritt ist, eben die richtige Richtung dort zu gehen. Ja.
Ja.
Weil das bringt mich direkt zum nächsten Thema, das wäre aber quasi angliedernd an das Thema. Nämlich, ich sage immer, viele fragen mich nach, du hast es eben erklärt, die Elektrodenanlage, wie du vorgehst. Ich sage immer, die meisten möchten gerne ein Kochbuch haben. Die wollen haben, du hast eine Meniskusreizung lateral, du hast medial, du hast dies, du hast das bei den Patienten und wollen eine fixe Elektrodenanlage haben. Was ich dann immer sage ist, dass dieses Kochbuch an Elektrodenanlagen oder es müssen ja nicht nur Kleberelektroden sein, es gibt ja auch andere Formen der Applikation über Wasser, Handtücher, die wassergetränkt sind, mit dem Licht, die Fließelektroden. Nur ich sage, dieses Handbuch ist eigentlich von der Philosophie der Mikrostromtherapie der falsche Weg. Weil es geht ja darum, erst einmal sich klar zu machen, wie du es auch gesagt hast, was will ich denn eigentlich behandeln bei den Patienten, ne? Geht es speziell um die Funktion? Geht es vielleicht um andere Dinge, klassische Reizung und so weiter? Und was würdest du zu diesem Thema Kochbuch sagen? Was würdest du als Empfehlung geben?
Also man kann natürlich für ein paar, sagen wir mal Standard-Diagnosen, kann man Anlagen empfehlen beziehungsweise vorschlagen, die wir natürlich über zig Jahre lang ausprobiert haben, die funktionieren. Aber natürlich gibt es dann individuelle Abweichungen, wo man sich nicht genau an dem Schema halten muss, sondern von mir aus mit einem Kanal legt man etwas anders. Mhm. Ja, aber das muss man halt dann selber entscheiden. Man kann, wie gesagt, ein paar grundsätzliche Anlagen empfehlen, fürs Knie, für die Hüfte, also für die Organe. Aber im Endeffekt ist es immer das Gleiche. Ja. Bei der Schulter hat man natürlich etwas mehr Variationen. Und beim Knie würde ich sagen, da gibt es vielleicht drei Anlagen, die man variieren kann. Bei der Hüfte gibt es vielleicht zwei. Aber bei der Schulter gibt es natürlich, ich würde sagen, vielleicht sechs oder sieben verschiedene Anlagen. Dann zur Wirbelsäule. Da gibt es auch etwas mehr, weil natürlich die Wirbelsäule, es kann ja die Halswirbelsäule sein, das kann ja die Muskulatur des oberen Plexus sein, aber dann ist auch noch dazu eventuell eine Radikulopathie oder eine Nervenreizung dabei, das heißt, da kommt noch ein weiterer Faktor hinzu und das variiert natürlich auch, aber bei der Wirbelsäule würde ich sagen, verwende ich, sagen wir mal, so 10 verschiedene Anlagen. Mhm. Ja, also, aber die hängen immer wieder etwas von der Spezifität des Problems ab.
Von der Individualität des Patienten,
vom
Umstand, ja, genau.
Ja, hat der eine noch zusätzlich geschwollene Beine oder wie auch immer. Also, ja. Wenn das, da gibt es, insofern muss man da schon ein bisschen selber dynamisch denken können und einfach auch das begreifen, was man da behandeln will. Weil das Gerät macht, im Endeffekt, das Gerät kann ja nichts anderes machen, als ein gewisses Messverfahren durchlaufen, das Programm, was man dort einstellt, akzeptieren und aufgrund dieses Programms und der Messung gewisse Behandlungs, sagen wir mal, Modelle ablaufen. Aber wenn natürlich an sich kann da nichts passieren, negativ, aber ich kann natürlich das schon provozieren, zu sagen, ich habe einen Fuß, mein Fuß tut weh und ich lege am Ohrläppchen die Elektroden an, ja, dann wird das natürlich nicht funktionieren.
Das kann man. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber im Sinne der großen Frequenztheorie soll das schon funktionieren, aber dann kommen wir schon sehr, sehr stark in den Bereich der Quantenphysik. Auch der Esoterik leicht.
Ja, ja, klar, logisch. Mein Flügelschlag im Urwald verursacht einen Tsunami in Norddeutschland. Also, ich meine, das.
Man muss dann schon noch
auf diese Ebene. Ja. Auf diese Ebene wollen wir uns nicht begeben, sondern wir wollen auch mit. Sagen wir, mit reellen Zahlen und reellen Vorstellungsmodellen arbeiten, die meisten Menschen auch noch nachvollziehen können. Und ich meine, die Leute auch diese Therapie, wenn sie funktioniert, können sie es trotzdem nicht verstehen. Ich meine, das ist, viele Autofahrer fahren mit einem Auto, wissen überhaupt nicht, wie es funktioniert. Sie wissen ja nicht, wie ein Motor funktioniert. Deswegen heißt es nicht, wenn ich es denen erkläre, dass sie dann wissen oder die Fahrschule haben und vielleicht können sie noch ein Rad wechseln. Aber so ist es auch mit dem Mikrostrom. Ich meine, es ist schwer genug für uns zu verstehen, wie das funktioniert. Deswegen beschäftigen wir uns damit.
Ja, und versuchen das ja auch in Form beispielsweise dieses Podcasts oder auch vieler, vieler anderer Medien, Seminaren, YouTube und was es nicht alles gibt, das Ganze publik zu machen. Und auch durch Studien. Wir konnten ja im August diesen Jahres erst wieder eine frische Studie veröffentlichen zum Thema Mikrostrom mit dem Luxamet bei chronischen Schmerzen und Fibromyalgie. Ist eine universitäre Studie rausgekommen. Da werde ich bestimmt in der nächsten Zeit auch noch eine spezielle Podcast-Episode zu rausbringen. Ja, dann würde ich noch sagen, also so abschließend, was ist so deine Intention, deine Idee und auch dein Wunsch für die Mikrostromtherapie für die Zukunft?
Ja, das ist gut. Ich meine, dass einfach die Therapie wirklich jeder anwenden kann und unabhängig mehr oder weniger auch von der Anlage ein bisschen die Therapie trotzdem wirkt. Ja, nein, sie wirkt ja, aber dass die Leute, wie soll ich sagen, ich weiß, sie funktioniert. Bei mir funktioniert ich würde sagen, zu 100%, aber das ist auch bei jedem funktioniert, der sich, sagen wir, mit dem Thema nicht so befasst und es versucht, wie eine Waschmaschine zu benutzen.
Ja, ja. Ja.
Das wär natürlich das Ideale. Nur wenn wir dann so weit sind, dann brauchen wir vielleicht einen Arzt nicht mehr oder einen Therapeuten. Wenn wir 4 Elektroden an Menschen anschließen und dann das Ganze alleine durchläuft, ja, dann das wäre natürlich diese vollautomatisierten, das autonome Fahren in der Medizin. Und es ist nicht auch mein Ziel. Ich möchte das einfach diese Behandlung als ein Standard des Zugangs zu einem therapeutischen Weg akzeptiert wird, genauso wie eventuell eine Spritze, genauso wie auch diagnostischer Seite her, auch wie ein Röntgenbild, dass man einfach jeder seine Denkweise noch erweitert, das heißt einen zusätzlichen Sichtpunkt für ein Problem verwendet und dadurch jeder Patient beziehungsweise man eine bessere Therapie, schnellere Therapie bei dem bei den Patienten oder schnellere Heilung bei den Patienten erreichen kann. Und das ist, wäre mein Wunsch, dass es, wie gesagt, neben dem Pharmakologie, neben der Funktionsbehandlung, Rehabilitation zu einem Standardbehandlungsmodell wird.
Ja, sehr schön. Damit würde ich sagen, das sind auch die perfekten Schlussworte für diesen Podcast. Wir werden sicherlich in der Zukunft gemeinsam noch einige weitere Episoden zu den allen möglichen Themen durchführen. Dann möchte ich mich aber ganz herzlich für die Zeit und für das Gespräch bedanken. Ich glaube, das war sehr gehaltvoll und auch inhaltlich wichtig, gerade auch für die Anwender der Therapie, vielleicht auch für den einen oder anderen Patienten, der sich diesen Podcast anhört, vielleicht auch so ein bisschen was so Backstage mal mitzubekommen. Von den Denkweisen, die da auch hinten dahinter sozusagen ablaufen. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei dir.
Ja, sehr gerne. Ich hoffe, die Zuhörer können etwas damit anfangen und vielleicht werden sie in Zukunft auch entweder als Patienten nach dieser Therapie mal fragen und ihre Therapeuten ein bisschen unter Druck setzen, auch in dieser Weise zu denken.
Ja. Super. Dann, wie gesagt, vielen Dank.
Und gern geschehen und vielen Dank, dass wir uns so schön unterhalten konnten. Endlich mal.
Und dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Wiederhören.
Das war nun auch die dritte Episode beziehungsweise der dritte Teil der Episodenfolge Mikrostromgespräche im Interview der Arzt und Orthopäde Dr. Voracek mit seiner über 20-jährigen Erfahrung im Bereich der frequenzspezifischen Mikrostromtherapie bei speziell orthopädischen Krankheitsbildern. Ich hoffe, diese Reihe, diese Serie hat Ihnen gefallen, auch speziell dieser letzte Teil hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Kritik haben, wenn Sie Verbesserungsvorschläge haben oder vielleicht auch ein Thema, was wir gerne mal behandeln sollen im Podcast und vielleicht dazu auch selber etwas sagen möchten, dann wenden Sie sich an uns. Sie finden die Kontaktdaten einmal in den Shownotes über unsere Internetadresse oder direkt auf www.luxamed.de. Wenn Sie uns auf Apple, Google, Spotify oder sonst wo hören, dann können Sie uns natürlich auch gerne eine Bewertung dort im Portal hinterlassen, gerne auch 5 Sterne oder welche Bewertungsformate auch immer Ihnen dort zur Verfügung stehen. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und damit bedanke ich mich fürs Einschalten, fürs Zuhören. Noch ein kleiner Tipp, in der nächsten Woche kommt eine Episode speziell zum Thema frequenzspezifischer Mikrostrom mit einem kleinen Abriss der frequenzspezifischen Mikrostromtherapie, wie sie in den USA eingesetzt wird und wie sie auch bei uns bereits beziehungsweise in Deutschland schon eine ganze Zeit lang eingesetzt wird und was eigentlich frequenzspezifisch heißt, bedeutet und wie man es einsetzen kann. Also seien Sie gespannt. Noch einmal vielen Dank fürs Einschalten und bis in die nächste Woche.